Hallo, servus liebe Leute, herzlich willkommen in unserem heutigen Founder und Business Angel Talk. Gernot Singer ist heute bei uns. In 2018 hat er geexited mit Immo-Suchmaschine, ist dann natürlich als Investor tätig, hat in Krypto investiert, viele Startups, letztes Jahr 6 Investments getätigt im Startup-Bereich, in Summe 15, und wir werden über vieles, vieles mit ihm reden. Gernot, herzlich willkommen bei uns im Studio.
Danke für die Einladung. Ich bin jetzt fast so nervös wie sonst meine Startups beim Pitchen.
Sehr gut. Ich habe heute wirklich einige Themen, die ich mit dir besprechen möchte. Aber es interessiert mich trotzdem noch deine Gründungszeit damals. Weil du warst ein bisschen in der frühen Phase der 2000er Jahre unterwegs, profitabel unterwegs, dann verkauft. Ein bisschen atypisch, sage ich mal, für ein Startup. Bist ein Business Angel geworden, viele Learnings daraus. Aber vielleicht ganz kurz noch, wie hat sich damals diese Gründung ergeben? Wieso hast du gegründet? Wie waren die ersten Jahre?
Ja, ich hole es ein bisschen noch weiter hinten aus. Also ich habe schon irgendwie während meiner Schulzeit und Studienzeit so immer Ideen gebrütet, auch während meiner Angestelltenzeit dann. Und habe mir eigentlich immer vor der Umsetzung gescheut oder vor dem Gründen per se, was irgendwie absurd klingt. Aber ich wusste, okay, wie geht das? Gewerbeschein lösen und wie macht man das eigentlich? Sonst hätte ich wahrscheinlich schon viel früher abgezweigt. Und ich habe dann 2008, 2009 mit einem Immobilienportal angefangen, nebenberuflich, was aus ganz vielen Gründen nicht funktioniert hat. Aber daraus ist dann für mich die Immo-Suchmaschine entstanden, die ich dann 2010 innerhalb von 6 Wochen live gebracht habe. Und dann eben 2018 an meinen damals größten Kunden, an die Scout24-Gruppe, verkauft habe.
Cool.
Ich war da One-Man-Show, also ich habe zur Spitze einen halben Freelancer beschäftigt, aber sonst habe ich das Geschäft alleine gemanagt, was einfach war, weil ich meine 15 Kunden in Österreich gehabt, 15 in Deutschland, die Immobilienportale und Kleinanzeigenseiten, und habe das einfach sehr, sehr angenehm selbst managen können. Es war wirklich ein Sweet Spot. Ich würde jederzeit wieder sowas machen, wenn sich sowas ergibt, ohne jetzt schon was von vorher von später zu spoilern. Ja.
Und du hast dich aber damals nicht im Kern der Startup-Szene bewegt, sondern das als profitables Business aufgebaut.
Genau, also war da irgendwie Alien abseits der Szene. Ich war allein, ich habe kein Kapital gebraucht, war relativ schnell in der profitablen Zone, weil ich ja kaum Kosten gehabt habe und dann im zweiten, dritten Jahr ungefähr auf dem Niveau war, was ich vorher als Angestellter verdient habe und dann auch jährliche gute Steigerungen dabei gehabt habe.
Ja. Allerdings schon von davor einen ganz guten persönlichen Kontakt in die Startup-Szene zu einem der Kapazitäten der Oliver Hohle gehabt, weil du in deiner Rolle davor als Manager bei Ericsson, ich glaube, Oliver sagt das selber, den rettenden Auftrag für seine Firma vor Speed Invest geliefert hast.
Also den habe ich nicht persönlich geliefert, aber wir waren im Kern ein Dreierteam in Österreich, die kommend von MMS damals, falls das noch jemand kennt, also erstmal Musik und Bilder per Handy verschicken und gemeinsam mit Sony Music einen kleinen Trial aufgebaut haben, um Musik-Content an mobile Devices zu bringen. Und da hat sich dann im Laufe der Monate bis Jahre komplette Musikplattform ergeben. Wir waren, glaube ich, die Ersten, die ganze Lieder aufs Handy gebracht haben, was heutzutage auch merkwürdig klingt, aber es war damals so. Und das ist eben gemeinsam mit der ersten Firma von Oliver, Daniel Werner, mit Süßis damals entstanden und True United dann. Und das war einfach für mich eine extrem spannende Zeit. Vielleicht hätte ich auch da schon früher in die Selbstständigkeit oder in so ein dynamisches Umfeld anpicken sollen oder können. Aber es war trotzdem auch aus der Corporate-Sicht bei Ericsson einfach sehr, sehr spannend, weil wir eben nicht nur Vertrieb in Österreich waren, sondern aus Österreich ein weltweites Produkt gelauncht haben und ich dann auch für quasi die halbe Welt zumindest, wo wir Kunden gehabt haben, dann auch zuständig war.
Ja. Und das war dann für die Jungs ein Riesenauftrag von Ericsson, den sie gewonnen haben.
Für Oliver. Genau, es hat sich halt über dieses Mini-Testprojekt im Laufe der Jahre ergeben, dass wir uns da einfach auf persönliche und auch wirtschaftliche Ebene zueinandergefunden haben, dass wir eigentlich ein sehr eingeschweißtes Team waren und das, ja, du hast dir den Bogen schon gespannt, quasi bis heute irgendwie dann zu den Merkwürdigkeiten kommt oder zu den Gegebenheiten und sagt, ich habe auch selbst bei Speed Invest investiert. Also das ist Familienzusammenführung im besten Sinne. Ich habe das immer sehr geliebt.
Ja. Ja, vielleicht für die Zuschauerinnen und Zuschauer, Oliver Hohle hat dann Exit gemacht mit Three United, hat aber selber schon erzählt, das war ein Rollercoaster davor und stand auch an der Kippe einer Insolvenz, und solche Aufträge können dann als rettend bezeichnet werden in so einer Phase. Und schön, dass du dann zum Investor in Speed Invest Fonds jetzt agierst, also die Story hat was und die wollte ich heute auch erzählt bekommen.
Und eben so, wie es der Oliver erzählt, also ich habe das damals halt quasi hautnah miterlebt, also bei uns war das Projekt dreimal fast vom Abdrehen, sie waren zweimal vor der Insolvenz, ja. Und also sozusagen, man ist halt viel authentischer, wenn man solche Situationen auch selbst auch miterlebt hat. Ja.
Gibt es nur in der Gründerszene sozusagen.
Ja, also genau.
Cool. Was hast du danach dann gemacht, nach dem Exit? Bist du sofort Business Angel geworden? Was hast du mit deinem Geld gemacht?
Das war so ein schleichender Übergang, würde ich jetzt eigentlich sagen, weil einerseits habe ich schon die Jahre davor anderen gern weitergeholfen im weitesten Sinne, noch nicht mit Geld, aber Startups, die in der hauptsächlich der PropTech-Szene aufgetaucht sind, und mit denen sollte ich reden und vielleicht kann ich denen beim Abkürzen helfen. Und dann ab 2020 hat sich quasi formalisiert. Also ich habe, glaube ich, schon im Laufe 2019 öfter mal bei Markus Ertl angeklopft und gefragt, wie macht man das eigentlich? Also eben mit ein paar anderen Startups dann auch geredet, abseits von der Immobilienszene. Und irgendwann hat er einen Satz losgegangen, tritt da ein Jahr bei. Da sind wir mehr, die dir helfen können. Klammer auf, du brauchst nicht mehr mich immer anrufen. Und insofern war das ein super Einstieg damals. Und seitdem bin ich quasi voll in der Szene gelandet.
Und wann war das erste Startup-Investment für dich dann?
Im Sommer 2020 habe ich zwei Investments eigentlich gemacht. Das allererste Triply und das zweite RTWife, die beide noch sehr aktiv und sehr bekannt sind. Ja.
Super. Mhm. Vielleicht noch einen kleinen Schritt zurück nach dem Exit. Kommt ein bisschen eine Summe zustande. Was hast du sonst noch mit dem Geld gemacht? Hast du da Tipps? Was hat gut funktioniert?
Also ich will keine Tipps geben, schon gar nicht Financial Advice, aber prinzipiell habe ich in meinem Leben oft das Gefühl gehabt, ich war irgendwie ein bisschen zu spät dran für gewisse Sachen, so wie zum Beispiel auch mit dem Gründen. Das hätte ich vielleicht schon 10 Jahre vorher machen sollen. Und dann Ende 2018 habe ich schon das Gefühl gehabt, ich sollte bei diesem Krypto-Ding noch irgendwie mitmachen und habe natürlich ein paar Bitcoins aus diesem Unternehmensverkauf dann auch zugelegt.
So eine gute Zeit.
Was ein guter Zeitpunkt war, weil da war gerade der Hype vorher, das die 12 Monate davor. Und also ich glaube, der Einstiegskurs war so um die 3.400 Euro damals und das hat sich ausgezahlt. Also ich habe da aber nicht degetradet, sondern wirklich dann lange gehalten und war dann auch das Jahr darauf beim Bitbanda, beim Best IEO dabei, der mich damals kontaktiert und das war auch also dieses. Ich habe es damals fast irgendwie als Startup-Investment gesehen. Klingt komisch. Ich dachte, okay, ich möchte an dieser Erfolgsstory von Bitbanda dabei sein. Und auch das rückblickend war natürlich eine gute Entscheidung. Auch wenn ich das teilweise vorher schon eher verkauft hätte. Aber die Entwicklung insgesamt, man muss halt langfristiger denken, was ich jetzt auch im Startup-Investment-Bereich
gelernt habe. Und die Krypto-Investments hast du aber teilweise liquide gemacht, um in die Startups zu investieren. Also warum? Warum bist du nicht sozusagen bei dir funktionierenden Krypto-Investments geblieben und warum in die Startups?
Ich habe schon manchmal plakativ gesagt, das ist irgendwie eine gesündere Art des Investments. Also beides natürlich Vor- und Nachteile, aber man ist einfach näher dran. Also dass das nach dem selber Gründen die zweiterfüllendste Art für mich, irgendwie Geld zu vermehren, aber natürlich auch mit ganz viel Nebenwert, der dabei entsteht.
Cool.
Und bei Krypto ist man halt doch im Vergleich auch noch zu Aktienhandel, der nur zu den Börsenzeiten stattfindet oder meistens ist man halt irgendwie fühlt 24-7 am Handy und denkt jetzt, soll er auf den Knopf drücken oder nicht. Und bei Startups ist man halt, wie gesagt, im positiven und im negativen Sinne über einen langen Zeitraum im selben Boot, aber aus diesem Schnelligkeitsfaktor oder auch der Unruhe, die man dann vielleicht hat, was soll ich jetzt machen? Also gewisse Entscheidungen werden halt abgenommen im Startup-Bereich. Das ist dann eigentlich auch ein Vorteil.
Ja. Wie legst du deine Rolle als Business Angel eigentlich an? Da gibt es ja durchaus unterschiedliche Modelle. Wie aktiv bist du? Bist du operativ tätig? Wie lebst du diese Rolle?
Operativ würde ich ausschließen, aber prinzipiell, das ist für mich die Diskrepanz zwischen Eigen- und Fremdwahrnehmung. Du solltest vielleicht ein paar von meinen Teams fragen, wie die das empfinden, aber ich glaube, ich bin einer von den Aktiveren.
Okay.
Also deswegen, ich habe immer das Gefühl, ich könnte noch ein bisschen mehr beitragen, aber ich bin so ein bisschen der Außenspiegel und versuche irgendwie Sachen reinzuwerfen und wenn sich was ergibt oder ob das relevant ist und ob es momentan relevant ist, müssen die Teams selber entscheiden.
Welche Tickets machst du in der Größe?
Dieses erste Investment war jetzt bei den meisten zwischen 50 und 100.000. Das ist ein klassisches Angel-Ticket und in Summe bei dem habe ich teilweise auch bei manchen nachinvestiert. Ja.
Okay, und von den 15 Investments gibt es noch alle oder?
Ich habe eine Insolvenz dabei, die Notventure, die jetzt im November vorigen Jahres die Insolvenz
anbietet. Okay, und schon die ersten Exits dabei gewesen? Oder?
Nein, ich meine, das wäre viel zu früh.
Gerade
noch eine aktuelle Marktlage. Ich meine, das wäre, wenn da ein Glücksgriff dabei wäre. Aber sonst da sind viele dabei, wie wir es ja heuer sehen werden, die sozusagen Weg zur Profitabilität sind. Also so Meldungen werden wir sich im Laufe des Jahres hören, die halt auf einem gewissen Umsatzniveau dann sind, ein bisschen mehr gespart haben und ein bisschen aggressiver im Markt sind, um in die schwarzen Zahlen zu kommen.
Wie nimmst du, vielleicht kurzer Sidestep, die Großwetterlage aktuell im Business Angel Funding wahr? Ist Geld da oder ist eher trüb?
Ich habe jetzt da nicht die Glaskugel, aber trotzdem, was man merkt, ist natürlich schon, dass die, ich nenne es jetzt Gelegenheitsinvestoren, weggefallen sind, die in der Spitze 21, 22 schon da waren. Die ein bisschen was gemacht haben, aber einfach in der Szene auch nicht mehr greifbar sind. Das hat jetzt vielleicht nicht nur finanzielle Gründe, aber das halt nur eine Episode war. Mhm. Und dann gibt es halt einige, die langfristig da sind. Aber sonst eigentlich in der Frühphase, wo ich unterwegs bin, ist es noch immer, ich würde sagen, für die besseren oder die besten Teams noch immer.
Genug
ich will sagen einfach, aber einfacher. Es hat, dauert halt alles ein bisschen länger, aber alles ab dem Mittelbau ist halt echt schwierig geworden.
Du warst ja im Vorstand der AAIA, mhm. Austrian
Angel Investors Association.
und bist auch jetzt bei Invest Austria aktiv, glaube ich, für Dealflow Screening. Was ist so allgemein dein Blick auf die Investoren und Investorinnen-Szene in Österreich, Business Angels und Co.? Mhm. Was ist gut, was ist schlecht? Hast du sozusagen Beobachtungen, dass du uns auch mit dieser Brille mitgeben kannst?
Manchmal ist es immer schmerzhaft zu sehen, dass Fehler immer wieder aufs Neue gemacht werden, obwohl eigentlich so viel an Wissen in der Community da ist über Austrian Startups, über uns Invest Austria, über Initiativen wie Founder Forge vom Alex und Valentin jetzt. Das sagt man teilt dieses Wissen und eigentlich die meisten der Szene sind relativ erreichbar. Und ich rede einfach mit 3, 4, 5 Gründern, die vorher in derselben Phase waren und da schon relativ viel. Aber trotzdem gibt es noch immer Punkte, die mir persönlich sehr am Herzen liegen, wo man merkt dann in der Folgefinanzierungsrunde spätestens könnte es zu einem Problem werden. Stichwort Cap Table. Mhm. Ich bin kein Freund von Work for Equity, zumindest wenn es ausschließlich Work for Equity ist oder auch im größeren Umfang. Da wird auf jeden Fall eine Frage gestellt
werden. Investierst du immer Cash quasi?
Bei mir ist es auf jeden Fall so, also 100%. Ich habe aber Co-Investoren, die dann im kleinen Umfang, weil es wirklich ein extremer Sweet Spot ist, halt dann noch ein Work-for-Equity-Ticket oder Incentivierung in die Richtung haben. Aber prinzipiell muss immer Cash oder zum Großteil Cash dabei sein. Mhm. Sonst macht das eigentlich keinen Sinn. Und wie gesagt, da gibt es halt noch immer Fälle, wo ein Cap-Table zum Problem wird.
Okay.
Wo die Frage ist, es wird viel zu schnell mit Anteilen herumgeworfen. Es gibt vielleicht kein Vesting im unteren Gründerkreis. Klingt komisch, aber so Fälle habe ich letztes Jahr gerade erst wieder gesehen.
Ja. Okay, sonst Dinge, wo du sagst, das gehört sich nicht oder das müsste man sich weiterentwickeln. Einfach als allgemeine Diagnose, naja. wenn wir schon wirkliche
Insider haben. Was ich gut finde, wenn es eindeutige Beziehungen gibt und nicht irgendwie jemand mit mehreren Hüten gleichzeitig unterwegs ist, wo nicht ganz klar ist, ist das jetzt ein Business Angel, managt der derjenige oder diejenige ein Fonds, ist das eher Beraterrolle? Da sind wir wieder bei dem Work for Equity oder teilweise Provisionsthema oder Stundenabrechnen. Es gibt halt dann immer Konstellationen, wo das nicht oder zumindest nicht von Anfang an klar ist und die Erwartungshaltung da nicht stimmt.
Okay.
Und dementsprechend bin ich da selbst auch sozusagen vorsichtig, weil man setzt ja nicht nur mit dem Gründerteam, sondern auch mit den Co-Investoren ein gemeinsames Boot und da bin ich schon einer, der es, ich sage jetzt einmal gerne, sehr sauber hat, um es einmal so zu sagen. Wenn sich trotzdem eine Runde zusammenfindet, wo das für alle okay ist, passt es, aber da wird zumindest der Überbegriff Transparenz ist wichtig. Mhm. Also wenn man sagt, okay, es gibt auch die Fälle, wo jemand investiert und dann Co-Investoren dazu holt und dafür Provision ziehen möchte. Wenn es für alle okay ist und transparent gemacht wird, passt es. Aber das muss ich halt wie in einem anderen Finanzdienstleistungsbereich auch machen. Der okay. Versicherungsmakler, was immer, der das sonst ein Finanzprodukt verkauft, muss das ja auch transparent
Hilfst
machen.
Hilfst du deinen Startups beim Fundraising?
Ja, natürlich, ja.
Und dann also gegen Provision oder ohne?
Nein, also deswegen, ich habe noch nie irgendein Euro für was extra genommen. Okay. Also das ist irgendwie für mich absurd, das ist nicht mein Geschäftsmodell. Ich möchte den gemeinsamen Kuchen größer machen und bin jetzt nicht der die Hand aufhält für Maut. Da kann ich bei der Asfinag arbeiten, wenn ich das möchte. Aber prinzipiell ist dieses, ja, alles, was nicht das klassische Angeltum anbelangt, ist halt aus meiner Sicht schwierig. Ja.
Hat dich mal wieder gereizt, auch selber neu zu gründen, weil du bist sozusagen nah dran an den Startups. Gab es den Gedanken auch noch?
Ja, ständig. Also ständig. Mir fehlt noch das wirklich passende Thema und ich würde es auch nicht mehr allein machen, wie ich es ursprünglich gemacht habe, aber das treibt mich eigentlich noch ständig.
Und das wäre in einer Phase des ganz Neubeginns oder würde es eher irgendwo rein, wo schon was da ist?
Da habe ich jetzt keine Präferenzen. Also ich glaube, wenn man sich gut versteht und es ist nur ein Bestand da und man kann dort einsteigen, ich weiß nicht, ob es ein Vergleich ähnlich wäre, wie es der Reinhold jetzt gemacht hat zum Beispiel, das wird genauso eine Konstellation sein. Aber sozusagen nochmal in der ersten Reihe zu stehen und noch mehr mitzuwirken, das wäre schon nochmal, ich sage jetzt mal, erfüllender. Ich mag es jetzt total, wie es ist, weil ich habe schon oft gesagt, ich bin professionell oder kann professionell unfokussiert sein. Okay. Also was als Gründer, als Unternehmer schädlich ist, lebe ich momentan aus.
Ja.
Ich habe ganz viele unterschiedliche Baustellen und bin ich High-Level dabei und brauche es nicht im Detail abarbeiten. Aber gleichzeitig so den ersten Samen selbst zu setzen, ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderes Spiel. Und wie gesagt, das habe ich ja miterlebt und das ist nochmal anders. Und würde ich gern machen, aber definitiv nicht erzwingen. Also die Phase habe ich auch schon gehabt, wo ich dann parallel zur Suchmaschine und auch danach 2-3 Projekte gestartet habe, wo ich nicht so 100% davon überzeugt war. Mhm. Und also da bin ich vorsichtiger oder ich glaube, ich habe es auch schon gesagt, bis fauler geworden, weil es diese Balance, sage ich jetzt, ich würde es nur machen, wenn es wirklich perfekt passt. Ja.
Was waren so, wie könntest du deine Investments vom letzten Jahr, die 6, die neu dazugekommen sind, irgendwie zusammenfassen oder kannst du ein paar Insights noch dazu uns geben?
Ja, es ist eben thematisch nicht mehr sehr breit gestreut. Wie alle sagen, natürlich kommt es hauptsächlich aufs Team drauf an. Und da gibt es aber sehr unterschiedliche Konstellationen. Also um jetzt irgendwie auch diese Bandbreite darzustellen, ist zum Beispiel der Kickskill dabei. Den Gerald habe ich schon, glaube ich, über 2 Jahre kennengelernt, noch damals mit dem ursprünglichen Thema. Dann hat sich quasi letztes Jahr im Sommer das neue Thema ergeben. Wir haben die Finanzierungsrunde relativ rasch aufgestellt. Also das war einfach, wenn man sieht, ist eine gewisse Dynamik da. Egal, wie lange man sich schon kennt, kann sich das einfach sehr schnell ergeben. Und der andere Extremfall bei Proofcheck vom Dezember. Ich habe zwar die Terra irgendwie beim Startup World Cup pitchen gesehen damals, aber lustigerweise oder merkwürdigerweise nie mit ihr danach gesprochen. Obwohl ich glaube, ich sonst mit allen gesprochen habe. Es hat sich einfach nicht ergeben. Und dann hat Clemens Wasner es irgendwie so beiläufig erwähnt, ja, mit denen solltest du mal reden. Das war, glaube ich, im November. Wir haben es dann eben im Dezember einmal einen Videocall, am Wochenende dann nochmal ein Treffen, während mein Sohn beim Pokémon-Spielen war. Aber haben uns eine Stunde zusammengesetzt. Es hat einfach thematisch auf persönlicher Ebene einfach so gut gepasst, dass wir dann den Donnerstag darauf beim Notar gesessen sind.
Ja, mega.
Und deswegen, es ist ich mag auch diese Bandbreite eigentlich. Und sagt, okay, wie lange kennt man sich? Wie dynamisch ist das Ganze? Aber ich habe auch viele, wo von vornherein klar war, und ich sagte es an Dirk, dass ich nicht investieren werde, aber ich bin einfach gerne Wegbegleiter, um so zu sagen. Okay. Weil ich bin ja auch bei I2C oder bei Inits oder bei anderen dabei und mir macht das einfach Spaß. Ja. Auch ganz früh, auch wenn Investment doch gar kein Thema ist, um sagen, okay. Wenn man mit 2-3 Sessions oder Telefonaten oder E-Mails was helfen kann, dann mache ich das gerne. Also es kommt mir wieder bis zu dem Thema von vorher. Ich hoffe, ich mache das, was man halt immer als Paid Forward bezeichnet.
Ja.
Und sagt, okay, es geht eigentlich darum, wie viel Nutzen kann ich woanders stiften und nicht, ist das jetzt eine Viertelstunde Aufwand für mich und kann ich vielleicht da Geld dafür verlangen? Das wäre für mich immer ein absurder Gedanke. Ich sage jetzt, wenn es jemand hilft und vielleicht auch langfristig extrem helfen kann, aber was sind die Kosten für mich zu dem Zeitpunkt? Mhm. Ich denke ein bisschen mit, wir treffen uns zweimal und vielleicht hilft das extrem. Und generell sozusagen hilft es natürlich auch in der ganzen Community. Und deswegen bin ich ein Freund dieser Herangehensweise.
Trotzdem, obwohl du diese Leidenschaft hast für Einzelinvestments, investierst aber auch in den Fonds. Bei Speedinvest bist du dabei, auch sonst wo?
Ja, Apex, ja. Dann Fund F.
Okay.
Und das dritte, was wir vergessen, war das erste Fondsinvestment beim Lucanus bei Calmstorm bin ich auch dabei, ja.
Okay,
Calmstorm war mein erstes Fondsinvestment im Sommer 2020. Also,
super. Ja. Und dort ist das eine reine finanzielle Rolle quasi. Du investierst dein Geld und die machen den Job dann. Ne?
Es gibt natürlich immer mehrere Überschneidungen. Man sagt, man hatte Startups im Portfolio, die dann auch für den Fonds interessant werden können oder vielleicht sogar in der ersten Runde schon ein Co-Investment bei solchen, die sehr früh dran sind, wie bei Calmstorm.
Okay.
Kann sich natürlich ergeben. Also man ist da schon gegenseitig Sparing-Partner und gibt und nimmt sozusagen, weil vielleicht habe ich irgendwie ein bisschen Branchenexpertise in gewissen Bereichen, wo ich helfen kann und umgekehrt. Deal-Flow-Austausch findet natürlich statt, Co-Investments.
Großartig.
Und das ist irgendwie das, was mir Spaß macht. Ich hasse den Begriff Netzwerker, auch wenn das hinter uns so schon rotiert, aber wahrscheinlich ist das auch das, was ich mache. Also ich habe immer das in meinem Kopf, ich möchte Puzzlesteine zueinander bringen. Ob ich Teil des gesamten Bildes dann bin, als Person oder als Investment, ist ein anderes Thema, aber es ist irgendwie erfüllend, wenn 1+1=3
ergibt. Ja. Das stimmt. Vielleicht abschließend, was hast du heuer vor? Weitere Investments oder wird langsam das Portfolio voll?
Ich habe wie üblich keinen Plan. Also eins ergibt das andere. Und wie gesagt, war letztes Jahr nicht der Plan, dass ich 6 Investments mache oder eine gewisse Summe investiere, sondern ich gehe mit offenen Augen und Ohren durch die Welt und schaue, was sich ergibt.
Das heißt, man kann sich auch bei dir melden?
Jederzeit. Also ich glaube, ich bin auch gut erreichbar. Ich habe manchmal ein bisschen LinkedIn-Backlog, also um das zu entschuldigen. Aber prinzipiell, ich und auch viele andere sind, glaube ich, sehr erreichbar. Und deswegen jederzeit melden, wenn ich was tun kann. Ja.
Gerne, wirklich, wirklich spannende Insights. Also deine ganze Karriere von Top-Manager, Corporate, Ericsson mit 9 Projekten, der erste Kontakt mit Oliver Hohle damals, dann Exit, deine Gründung, alles, was danach gekommen ist. Also danke für diese Insights, dass wir diese Stories erzählen konnten und all the best für den weiteren Weg, für alle Startups im Portfolio, für die Fonds, wo du drin bist, natürlich für dich und keep us posted mit allen neuen Investments oder sonstigen Themen, die dazukommen.
Ich glaube, es wird noch viel zu erzählen geben, deswegen schauen wir, was kommt. Ja.
Super.
Danke für die Zeit, Jan.
Ja. Danke sehr. Wir bleiben dran, Gernot Singer, wirklich sehr, sehr spannender Gründer und Investor. Ich hoffe, wir konnten einige Insights euch bringen. Danke fürs Dabeisein und tschüss.